Deutschlandfunk. Der Tag.
Die Einschnitte kamen in den vergangenen Tagen wie Hammerschläge. Ankündigungen, dass sich unser Leben verändern wird. Grenzkontrollen, Einreiseverbote, Produktionsstops, Geschäfte, die schließen müssen, Kneipen, die dicht machen müssen. Man kommt kaum mehr hinterher, diese ganzen Regelungen überhaupt auf dem Schirm zu behalten, geschweige denn zu verarbeiten, was das alles überhaupt für das eigene Leben bedeutet. Plötzlich steht ganz viel in Frage, was man eigentlich für gegeben hielt, und plötzlich ist ganz vieles anders. Wir reden heute nicht über körperliche Gesundheit in Zeiten des Coronavirus, sondern über geistige. Wie gehen wir mit unseren Gefühlen um?
Meine Erfahrung ist, wenn man Gefühle ausspricht, kann man sie sich von sich sozusagen losgelöst angucken. Wenn man die in sich speichert, dann kann man sie auch nicht bearbeiten. Dann sind sie da drin.
Was Krisenzeiten mit unserer Psyche machen und wie wir damit umgehen können, darum geht's heute in der Tag. Denn das, was wir da jetzt erleben, das geht ja so schnell erstmal nicht mehr weg. Die Maßnahmen sind fundamental und sie helfen nur dann, wenn sich jeder und jede auch daran hält. Wenn sich jeder distanziert. Ansonsten könnte es schlimmer werden. Davor warnte heute auch der Chef des Robert-Koch-Instituts.
Wenn wir es nicht schaffen, die Kontakte unter den Menschen wirksam und über einige Wochen nachhaltig zu reduzieren, dann ist es möglich, dass wir in 2 bis 3 Monaten bis zu 10 Millionen Infizierte in Deutschland haben, mit einer entsprechenden erheblichen Überlastung des Gesundheitswesens. Wir alle können dazu beitragen, dass dieses Szenario nicht wahr wird.
Und während einige immer noch nicht verstanden haben, dass diese Maßnahmen nicht zum Spaß da sind, sondern dass sie eingehalten werden sollten, nimmt die Diskussion darüber, wo die Grenzen dieser Maßnahmen liegen sollten, auch Fahrt auf. Wie viel opfern wir? Zum Beispiel in Sachen Datenschutz. Der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Moin. Darf ich morgen überhaupt noch raus vor die Tür? Was wird aus meinem Job? Hält mein Arbeitgeber das wirtschaftlich durch? Kann ich meine Miete noch zahlen, falls das Gehalt ausbleiben sollte? Wann darf ich meine Großeltern wieder besuchen? Kann ich Menschen, die ich liebe, aber die weiter weg wohnen, in nächster Zeit überhaupt sehen, geschweige denn umarmen? Die durch das Coronavirus ausgelöste Situation, die hat ganz viele Sachen, die uns bis vor kurzem noch irgendwie selbstverständlich erschienen, in Frage gestellt. Ganz viele Sicherheiten genommen und viele Fragen zurückgelassen. Beinahe täglich kommen auch neue dazu. Ich finde, das fühlt sich im Moment so ein bisschen an, als würde man auf so einem großen, sich bewegenden Pudding stehen. Die Krise schafft Unsicherheiten und das ist besonders schlimm für diejenigen, die ohnehin mit Ängsten zu tun haben, etwa unter einer Angststörung leiden oder ein Problem damit haben, alleine zu sein, sich ohnehin isoliert fühlen und sich jetzt auch noch isolieren müssen, die einen Waschzwang haben und jetzt ständig gesagt bekommen, dass sie sich die Hände waschen müssen. Der Krisenmodus macht was mit uns allen. Ich habe darüber mit der Psychologin Elisabeth Raffauf gesprochen, um zu schauen, wie unterschiedliche Menschen reagieren, wie Hamsterkäufe eine Strategie sein können, um Ängste zu überwinden, wie auch PolitikerInnen mit Stress zu kämpfen haben und ja, wie wir alle damit umgehen können. Was passiert also mit der Psyche, wenn sich plötzlich alles verändert?
Ja, das macht natürlich total Angst, ja, und auch so ein Spannungsgefühl, ne, und sowas. Es ist ja sowas Diffuses, man kann das nicht greifen. Es hat, die meisten Menschen von uns haben den Virus noch nie gesehen, aber er hat uns voll im Griff und wir wissen nicht genau wie. Und das macht natürlich wahnsinnige Angst. Manchmal macht es vielleicht auch so Spannung oder Neugier, aber natürlich für viele Menschen ist es eine große existenzielle Frage.
So ein bisschen Wechselbad der Gefühle dann auch, ne?
Ja, absolut. Aber natürlich ist es wie so eine Dunstglocke, die auf allen liegt. Und für manche ist es natürlich ja sehr schlimm, sehr existenziell.
Jetzt haben wir ja in den letzten Tagen auch erlebt, dass sich sehr schnell alles verändert hat. Also täglich kamen dann neue politische Verordnungen, wurde das öffentliche Leben noch ein bisschen stärker eingeschränkt. Kommt man da eigentlich noch hinterher, das alles zu erfassen?
Irgendwie nicht so richtig. Ich meine, man ist ja auch, das kennen ja wahrscheinlich viele, dass man jetzt so jeden Tag guckt, Nachrichten gucken, was gibt's Neues so, ne? Das ist so die Spannung auch, was passiert jetzt mit uns und was bedeutet das? Und aber man ist natürlich sehr, sehr verunsichert und was wir damit machen, ist ja auch verschieden. Mhm. Also wir suchen irgendwie Halt und Sicherheit und das machen wir unterschiedlich. Also manche Leute gehen so in Aktion, also die Hamsterkäufe zum Beispiel. Ja. Ich will mich absichern und ich will aber auch was tun. Was kann ich denn tun? Ja, ich kann schon mal einkaufen und kann schon mal gucken, dass ich mich absichere für wer weiß, was so kommt. Mhm. Oder andere fallen vielleicht auch in so eine Starre, dass sie gar nichts mehr tun und irgendwie so, Jetzt, ich bin hilflos und ich stehe auf dem Fleck und komme nicht mehr weiter so. Also das ist auch eine Möglichkeit, damit umzugehen. Und ja, manche schauen vielleicht auch ein bisschen weg. Es gibt ja auch manche Menschen, die so immer noch so tun, als wäre nichts. Ja,
ja, sogar
und
ziemlich
ich lebe mein Leben einfach weiter. Ich gucke da gar nicht hin.
Mhm.
Und andere, die können vielleicht auch ein bisschen vertrauen und sagen, okay, das ist jetzt so. Ich vertraue darauf, dass es wieder besser wird und ich werde jetzt auch, lege jetzt natürlich auch mein Schicksal, ist ja auch in die Hände gelegt, dieses Virus, aber auch natürlich der Politiker und der Ärzte, die uns sagen, was wir tun sollen.
Jetzt haben Sie schon erwähnt, viele versuchen sich so an Fakten festzuhalten, lesen jeden Nachrichtenticker, inhalieren geradezu Informationen. Das ist ja auch so ein bisschen der Versuch, so eine Situation rational zu erfassen. Funktioniert das denn, um Unsicherheiten zu überbrücken?
Teils, teils. Also es ist auf jeden Fall gut, manche Dinge zu wissen.
Mhm.
Also und irgendwie nicht so in diesem Nebel zu stochern. Und denn ganz können wir ja gar nicht alles wissen. Das weiß niemand. Aber wir wissen zum Beispiel, dass wir Vorsichtsmaßnahmen treffen können und dass das auch einen Sinn macht, auch um die Krankenhäuser nicht zu überlasten und dass die allermeisten von uns wieder gesund werden, wenn sie gut versorgt werden und dass wir dadurch auch einen Teil dazu beitragen können. Das ist auch gut, das zu wissen und das auch zu verstehen. Wenn man natürlich jetzt ständig irgendwie guckt, was gibt's Neues, kann einen das auch ganz auch in die andere Richtung gehen, dass einen das noch verrückter macht, ja, und noch unsicherer und noch ängstlicher. Und jetzt hat der Laschet wieder gesagt, es geht um Leben und Tod. Ja, wie schrecklich ist das? Was bedeutet das denn? Ne?
Mhm.
Das kann eben auch diesen Effekt haben. Also Infos, ja, und ist auch sehr gut, aber nicht permanent und nicht alles eins zu eins nehmen, sondern gucken, was ist wirklich eine Info und was ist nur eine Meinung oder eine Angst, die vielleicht auch, natürlich werden Politiker auch Angst haben.
Jetzt haben Sie
Entschuldigung. Nee, ja, die spüren natürlich eine große Verantwortung und haben aber selber diese Situation noch nie erlebt, müssen aber jetzt dastehen und uns Ruhe und Sicherheit vermitteln. Das ist gar nicht so leicht.
Ja.
Und das spüren wir auch. Wir sehen, wie die Politiker auch ziemlich angespannt aussehen und ziemlich gestresst sind. Und wie wirkt das auf uns?
Ich habe den Eindruck, dass dieser Stress, den manche Menschen verspüren, dann auch schnell umschlägt in sowas wie Aggression. Ist das was Normales?
Das ist eine Möglichkeit. Ne? Bei manchen geht es auch in die andere Richtung, in die Depression. Ja. Aber jedenfalls ist es, die Aggression ist ja manchmal auch was, um sozusagen die Traurigkeit und die Hilflosigkeit von sich wegzuhalten. Wenn ich aggressiv bin und wenn ich was mache, dann spüre ich mich. Dann habe ich so das Gefühl, ich kann nach außen gehen, ich kann wenigstens was machen, ich kann was kaputt schlagen. Aber wenn ich so in mich gehe, dann habe ich vielleicht die Sorge, jetzt wird es ganz traurig, jetzt komme ich dann nie wieder raus aus diesem Loch, dann gehe ich lieber raus. Ja, aber es ist natürlich nicht unbedingt nur eine Entscheidung, sondern das ist auch natürlich naturell. Wie gehe ich auch sonst mit schwierigen Situationen um? So werde ich, diese Mechanismen werden abgerufen. Das sind zum Teil ganz archaische Mechanismen. Oder Angriff.
Ja, wenn ich jetzt merke, ich gerate da in irgendwas rein, was ich vielleicht gar nicht so will. Ich ziehe mich massiv zurück und merke, es geht mir damit schlecht. Oder ich werde aggressiv und merke, das will ich eigentlich auch nicht. Was würden Sie denn da raten, wie man aus so einer Verhaltensweise wieder rauskommt?
Ja, es ist natürlich jetzt auch die Zeit, wo man sich nicht so trifft und wo man isoliert ist. Und es ist trotzdem sehr, sehr wichtig, dass ich in Kontakt bleibe. Wenn ich das von mir feststelle, ist das ja schon mal ein sehr, sehr guter Schritt. Und wenn ich dann jemanden anrufen kann, sagen, ey, ich fühle mich gerade so oder mir geht's gerade so, kannst du mal mit mir, können wir mal darüber sprechen und mal versuchen, das einzuordnen. Wie will ich denn sein und was ist denn hilfreich für mich und für andere und was ist eher überhaupt nicht hilfreich? Also wenn man dann jemanden hat, mit dem man darüber in Austausch gehen kann, ist das super. Und das kann man ja zum Glück auch über die Medien.
Das erfordert aber ja im ersten Schritt auch mal, dass ich erkenne, dass irgendwas gerade nicht so richtig läuft. Das heißt, jetzt ist im Prinzip auch das Reflexionsvermögen der Einzelnen noch mal viel stärker gefragt als sonst.
Ja, ja, absolut. Und das wäre eine Hoffnung, dass man ja, dass man sich selber reflektiert oder dass man dieses Innehalten, dieses Zwangsinnehalten, wenn das dazu führt, dass ich sozusagen mich selber besser reflektieren kann, wäre das eine gute Sache.
Fällt aber, glaube ich, vielen Menschen gar nicht mal unbedingt so einfach, das eigene Handeln zu reflektieren, oder? Wie ist da Ihre Erfahrung?
Ja, wir sind das ja auch in unserem Hamsterrad gar nicht gewohnt. Mhm. Wir machen ja immer. Ja, und das ist für viele ist das richtig was Neues. Und natürlich muss man dafür fähig sein, auch kritisch sich selber gegenüber zu sein. Und das ist sehr unterschiedlich ausgeprägt bei den Menschen. Aber möglicherweise ist das jetzt auch eine Chance, auch mal über sich selber nachzudenken.
Wenn ich jetzt mit anderen drüber rede, habe ich die Erfahrung gemacht, dass das manchmal auch so einen Eindruck hinterlässt bei einem selbst, boah, alles ist schlimm, den anderen geht's auch schlecht und so. Also dass das die Situation eher nochmal schlimmer macht, weil man immer nur über die Sachen redet, die gerade ganz schlimm sind. Haben Sie einen Tipp, wie man solche Gespräche irgendwie auch, ja, ich sag mal, konstruktiv gestaltet, sodass sich beide danach nicht schlechter fühlen, sondern vielleicht auch mit ein bisschen Zuversicht daraus gehen?
Ich sag mal so, dieses Klagen oder dieses die Sorgen auf mehrere Schultern verteilen, ist ja sozusagen erstmal der erste Schritt, ja. Mhm. Und es ist natürlich gut zu wissen, okay, wie können wir sozusagen wie können wir da das Beste draus machen, ja? Oder wie können wir den positiven Blick uns auch erhalten? Und das ist einerseits natürlich eine Frage des Naturells, wie bin ich sonst gestrickt und wo gucke ich hin, ja, wie gucke ich auf die Dinge. Wenn wir in der Lage sind, auch andere anzuschauen, Mensch, komm, lass uns mal darauf gucken, was geht. Lass uns vielleicht auch mal unsere Fantasie spielen. Was können wir machen? Also in Italien sieht man das ja schön, was auch da so an positiven Dingen draus erwächst, dass die zusammen singen, dass die, gestern Abend war ja hier in Köln auch, klatschen um 21 Uhr, ja. Das sind schöne Momente. Und wenn man da sich mehr von ausdenkt und das auch gemeinsam teilt, dann gibt das auch Hoffnung.
Das heißt also nicht nur darauf konzentrieren, was gerade nicht funktioniert, sondern positiv nach vorne gucken, was kann ich eigentlich machen? Welche Handlungsoptionen habe ich?
Das wäre auf jeden Fall super. Wenn man das kann, ist das gut. Und es gibt ja tatsächlich in diesem ganzen schweren auch Dinge, die erleichtern. Das ist ja auch irgendwie ein bisschen absurd, ja. Und oh, ey, ich habe so viel, jetzt komme ich mal zur Ruhe, jetzt komme ich mal zu was, zu dem ich nicht komme. So ist es im Moment jedenfalls, ja. Mhm. Oder wie können wir was Neues machen? Wie können wir vielleicht uns sozusagen auf alte Werte wieder besinnen? Wir spielen zusammen irgendein Gesellschaftsspiel, haben wir seit 5 Jahren nicht mehr gemacht oder seit 10 Jahren. Mhm. Wie ist das eigentlich? Kann man sich in den Familien jedenfalls, ja, kann man sich irgendwie neu begegnen. Wenn man das schafft, auch diesen Blick zu haben, geht es einem auf jeden Fall besser. Denn natürlich ist es so, die Situation können wir nur sehr, sehr, sehr begrenzt steuern. Aber die Art, wie wir da drauf gucken, die macht auch was mit unserem Lebensgefühl oder damit, wie es uns geht. Ja.
Was ist denn aus Ihrer Sicht das Wichtigste, was man jetzt beherzigen sollte, um gut durch diese Situation durchzukommen?
Ich glaube, dass es auch gut ist, die Gefühle zu benennen. Mhm. Also Sie haben das ja auch gesagt, man versucht so die Informationen sich zu holen und vielleicht auch ein bisschen die Gefühle wegzuschieben. Also ich glaube, dass beides wichtig ist, dass man realistische Informationen hat, soweit das geht, und gleichzeitig auch sagt, ey, ich fühle mich ganz komisch, ich würde dich am liebsten umarmen, aber es geht nicht. Das ist ein Widerspruch, ja. Und was machen wir damit? Also dieses zu benennen oder auch, ich schicke dir ein Herz per Luftkuss oder ja. Also auch dieses, was einem da fehlt, was man aber so braucht, wenn man das benennen kann und sich überlegen kann, wie können wir uns das anders mitteilen, dass wir uns mögen oder dass wir gerne nah sein wollen oder dass wir Angst haben, auch das. Also das hilft schon, ja.
Fällt aber vielen Menschen auch gar nicht unbedingt so leicht, über die eigenen Gefühle zu sprechen, oder?
Nee, das ist nicht so einfach. Und vielleicht ist das aber auch wichtig, dass ja, vielleicht kann man das auch ein bisschen üben, ja? Dass man sagt, okay, wenn ich die alle so in mir vergrabe, geht es mir nicht besser. Aber wenn ich mal sage, und wenn ich sicher bin, die anderen fühlen ja auch. Also ich bin gar nicht alleine.
Heißt,
und vielleicht helfe ich dann auch, indem ich was ausspreche, jemandem anderen auch was auszusprechen.
Das bedeutet aber, dass man sich ja unter Umständen in so einer Situation auch, indem man, ich sag mal, Ängste artikuliert, ein bisschen verletzlicher macht, als man das normalerweise machen würde.
Ja, und dafür braucht man natürlich auch dieses, ich sag mal, Selbstbewusstsein, dass man weiß, ich weiß ganz genau, der andere hat auch Angst, ja. Und wenn wir die Angst auf mehrere Schultern verteilen, dann geht's uns vielleicht zusammen besser. Mhm. Und dann können wir auch sagen, wie wär's denn, wenn die Sonne wieder scheint, ja, wenn es uns wieder gut geht, können wir uns das ausmalen gemeinsam. Also, meine Erfahrung ist, wenn man Gefühle ausspricht, kann man sie sich von sich sozusagen losgelöst angucken. Also dann kann man darüber sprechen. Wenn man die in sich speichert, dann kann man sie auch nicht bearbeiten. Dann sind sie da drin.
In vielen europäischen Ländern gilt schon eine Ausgangssperre. Dort dürfen Menschen nur noch raus, wenn sie was Wichtiges zu erledigen haben. Einkaufen zum Beispiel, zur Arbeit gehen, zur Apotheke. Da ist nichts mehr mit Spaziergang im Sonnenschein. Maßnahmen, die dazu dienen sollen, die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, damit nicht auf einen Schlag zu viele Menschen krank werden. Denn dann, das sehen wir ja in Italien, dann können die Krankenhäuser nicht mehr alle Menschen behandeln und es sterben noch mehr Menschen. Das zu verhindern, ist derzeit das Ziel aller Maßnahmen. In Deutschland möchten eigentlich alle politischen Akteure eine solche Ausgangssperre verhindern, aber das geht nur, wenn die Menschen ihre sozialen Kontakte freiwillig einschränken. Ob das funktioniert, das überprüft das Robert-Koch-Institut jetzt auch anhand von Handydaten. Es hat einen großen Satz von der Telekom bekommen.
Die Daten zeigen uns, ob insgesamt die Mobilität der Bevölkerung nachgelassen hat. Ja? Das heißt also, anhand der Daten können wir feststellen, ob die Maßnahmen, die wir fordern, und die Bundesregierung fordert, ob die Maßnahmen auch eingehalten werden. Wenn wir sehen, dass die Menschen die Maßnahmen gar nicht umsetzen, und das sehen wir anhand dieser aggregierten Daten, dann wissen wir den Grund dafür.
Sagt Lothar Wieler, der Leiter des Robert-Koch-Instituts. Jetzt gehen vielleicht bei manchen die Alarmglocken an. Moment mal, lassen sich diese Daten etwa zurückverfolgen? Weiß das Robert-Koch-Institut jetzt, wo ich war? Darüber habe ich mit Johannes Kuhn gesprochen, in unserem Hauptstadtstudio zuständig für digitale Fragen und im Moment im Homeoffice. Also Johannes, fangen wir ganz vorne an. Was sind das für Daten?
Das ist nicht jeder Ping, der weitergegeben wird. Also zum Beispiel, ich habe mein Handy, mein Smartphone auf Flugmodus nachts, wach morgens auf, gehe ins Netz, dann pingt er sich, verbindet sich mit dem Funkturm und schickt diverse Informationen, zum Beispiel ID, Nummer etc. Darum geht es nicht, sagt die Telekom, denn das wäre ja recht einfach de-anonymisierbar. Also dann könnte ich gucken, ja, wer pingt denn gerade am Deutschland-Hauptstadtstudio und wohin entwickelt sich das dann? Nein, das sind aggregierte Daten, das heißt, es sind Datencluster. Die Idee dahinter ist, dass ich dadurch ein Gefühl dafür kriege, wie sich die Ströme der Bevölkerung verändern. Zum Beispiel, wir hatten am vergangenen Samstag, ja, in einigen Städten gab es große Beschwerden, zum Beispiel in München, viele Menschen im Biergarten. Jetzt kann man gucken, wie viele Menschen das waren, wie groß ist das Cluster. Aha. Und kann jetzt gucken, ist es nächsten Samstag wieder so. Und dann daraus kriegt man Informationen, zum Beispiel im Sinne von, hat das funktioniert, dass wir den Leuten sagen, sie sollen Social Distancing machen? Wie hängt das zusammen im Idealfall mit den Fallzahlen, wie sie sich entwickeln? Mhm. Gibt es bestimmte Hotspots? Wie gehen die Leute zum Beispiel stark auf die Arbeit? Wie verändert sich das? Wie schnell hat man sich darauf eingestellt und welche Maßnahmen haben dann welche Folgen für die Bevölkerungsströme? Also es ist für das Robert-Koch-Institut sehr nützlich, weil man dadurch einen genaueren Eindruck davon bekommt, wie funktionieren die Maßnahmen, muss man vielleicht sogar Verschärfungen anraten etc.
Das heißt aber, das Robert-Koch-Institut kann jetzt nicht rausfinden, wo ich am vergangenen Wochenende war?
Laut Telekom, mit denen ich vorhin gesprochen habe, nicht. Jetzt gibt es natürlich, soweit ich es verfolgt habe, gibt es schon Aktivisten, die Herausgabe wollen. Aha. Denn das kann man natürlich dann ganz einfach, fragt den Staat eingestellt. Mhm. Denn natürlich kann man dann prüfen, wie privat das denn wirklich ist und was das für Daten sind. Lustigerweise könnte man ja zum Beispiel, ich glaube, die Telekom hat 46 Millionen Kunden. Da könnte man zum Beispiel auch andere Dinge rausfinden. Zum Beispiel, wo sind denn Funklöcher? Weil da ist dann plötzlich niemand mehr eingebunden. Sozusagen, wo es kein Netz gibt, etc. Also solche Dinge gibt es. Ich glaube auch, dass man da genauer drauf gucken wird, wenn das dann jetzt zum regelmäßigen Austausch kommt. Aber das Prozedere an sich ist auch ein älteres, das wurde schon, glaube ich, 2016 mit dem damaligen Bundesdatenschutzbeauftragten abgestimmt.
Zumal das Robert-Koch-Institut wahrscheinlich auch gerade sinnvollere Dinge zu tun hat, als rauszufinden, wo ich am vergangenen Samstag gewesen bin. Aber das steht natürlich auf einem anderen Blatt. Wie ist denn jetzt so die politische Bewertung dessen? Finden das alle gut?
Also grundsätzlich, die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die Politiker, finden das angemessen. Es gibt natürlich immer, es gibt verschiedene Aspekte. Ein Aspekt ist zum Beispiel, wie transparent mache ich das im Sinne von, dass die Menschen vertrauen können, weil es bringt natürlich nichts, wenn jetzt Jugendliche sagen, gut, dann lasse ich mein Handy zu Hause, weil ich will nicht getrackt werden. Mhm. Das ist natürlich auch eine Frage, wie sich da auch die Maßstäbe verschieben. Denn wenn wir ins Ausland gucken, gerade nach Asien, da wird das ja sehr viel stärker mit persönlichen Daten gemacht. Also da sind dann Menschen auch im Zweifelsfall identifizierbar, was diesen Ländern auch geholfen hat, das Ganze einzudämmen, aber was ein riesiges Problem wäre und was auch laut europäischem Datenschutz gar nicht funktionieren würde in Deutschland. Aber natürlich, je größer der Ausnahmezustand, desto größer die Sorge, dass sich hier gerade was verschiebt.
Da reden wir dann ganz schnell über auch Fragen von Privatheit und inwieweit die noch geschützt werden kann wahrscheinlich, oder?
Ja, natürlich. Also es ist ja, und geschützt werden ist eben so eine Sache, weil natürlich möchten die Menschen, die gesund sind oder die andere nicht anstecken wollen und sich nicht anstecken wollen, natürlich definieren die Schutz gerade anders als im Sinne von, ich möchte, dass meine Daten nicht rausgegeben werden, im Zweifelsfall, je größer die Panik ist. Und jetzt kann ich zum Beispiel sagen, wenn ich, wie in Südkorea, erfahre, dass ein infizierter Mensch, Frau über 60, Fallnummer, war in dem Restaurant, in dem Supermarkt, bevor sie sich ja testen lassen, dann ist es natürlich gut, dann hilft es mir. Oder wenn ich in China, also hilft mir im Sinne von, wenn ich wirklich vermeiden möchte, angesteckt zu werden. Ja. Oder wenn zum Beispiel, wie jetzt in China, in einigen Städten, ich in den Bus nur noch komme mit so einer Ampel, wo ich meine Informationen eingegeben habe und meine Standortdaten auch einfließen, dann heißt es grün, gelb oder rot. Und rote Menschen waren zu sehr im Gefahrenbereich, dürfen da nicht einsteigen. Die Menschen, die da im Bus sitzen und die das nicht die sozusagen für Privatsphäre in dem Kontext kein Bewusstsein haben, sagen, ja, ist ja super, der steckt mich nicht an. Und das ist natürlich die Sache, die wir in Asien sehen. Da haben wir in Europa noch ein anderes Bewusstsein. Aber es wird sich zeigen, glaube ich, in welche Richtung sich das entwickelt.
Ich habe tatsächlich, was das angeht, auch so ein bisschen die Sorge, dass sich da unter Umständen einiges verschieben könnte. Weil, seien wir mal ehrlich, ist es zwar schön, irgendwie dann Menschen, die infiziert sind, ausschließen zu können, dass sie nicht in den Bus einsteigen. Aber es bedeutet natürlich auch eine wahnsinnige Stigmatisierung und letztlich ja auch eine Zweiklassengesellschaft. Also wer infiziert ist oder mit Infizierten in Kontakt war, der wird dadurch ja sozial sofort ausgeschlossen. Was aus Gründen der Infektionseindämmung zwar nachvollziehbar ist, aber gesamtgesellschaftlich finde ich das schon, ich habe da ein bisschen Bauchkrummeln. Wie geht's dir damit?
Ja, natürlich. Also in dem Moment, wo es personalisiert wird, da gab es auch in Südkorea diverse Vorfälle, wo dann diese Menschen identifiziert wurden, weil einfach die Information so klar war, das Bewegungsprofil so klar war. Und dann gab es Debatten über einen Mann, der in der Nähe vom Flughafen plötzlich verschwand sozusagen. Da ist so eine Bordellgegend in der Nähe. Da hat man gesagt, ah, der war ja bestimmt im Bordell. Und solche Dinge, und die Südkoreaner waren sehr überrascht, wie plötzlich sozusagen ihr Privat Leben da in der Öffentlichkeit erscheint. Man muss aber auch sagen, Digitalisierung ist jetzt nicht per se schlecht. Es gibt auch zum Beispiel in Südkorea gute Dinge, die da gemacht werden. Zum Beispiel gibt es Apps, die entwickelt werden oder die entwickelt worden sind, für Telemedizin. Mhm. Also das ist zum Beispiel, da gibt es Versorgungszentren, wo Menschen in Quarantäne liegen und die mit leichteren Symptomen sind, die sprechen dann halt nicht persönlich mit einem Arzt, sondern per Telemedizin. Da gibt es jetzt natürlich eine Debatte, wie genau kann da die Diagnose sein. Aber es hilft natürlich auch dann wieder umgekehrt, medizinisches Personal nicht in die nicht in Gefahr zu bringen. Oder zum Beispiel gibt es Apps, die mir zeigen, wo gibt es gerade, in welchen Shops gibt es gerade Gesichtsmasken. Super praktisch. Aber man muss auch sagen, in Südkorea gibt es auch ein Problem im Sinne von Generationenproblem, nämlich Südkorea per se ist sehr digital affin, aber die älteren Südkoreaner zum Beispiel können das nicht so nutzen, weil die nicht so digital affin sind. Das heißt, die stehen vielleicht in einem Shop an, wo die anderen schon wissen, da gibt es nichts, und verbringen dann, obwohl sie Risikogruppe sind, von mir aus eine Stunde in der Warteschlange völlig unnötig.
Also wenn ich das so richtig verstehe, grundsätzlich bietet die Digitalisierung da viele Optionen, das Leben einfacher und sicherer zu machen. Aber wir müssen an einigen Stellen auch aufpassen, dass wir nicht, ich sag mal, überregulieren.
Ja, natürlich. Also ich glaube, es wird sich auch einiges entwickeln. Ich glaube, diese ganze Krise zeigt natürlich, dass die digitale Infrastruktur, die wir haben, sei es jetzt beim Lernen oder sei es bei solchen Dingen wie Alerts, dass wir da wahrscheinlich noch ein paar Hausaufgaben machen müssen. Dass wir da auch sehr viel Kreativität brauchen. Und unter dem Strich, glaube ich, ist es ja dann auch eine Frage, wie sich diese ganze Pandemie entwickelt. Zum Beispiel, wenn wir es so haben nach den pessimistischeren Modellen, dass wir regelmäßige Formen von Shutdowns haben werden, also dass die Fallzahl hochgeht und wir sagen dann, okay, öffentliches Leben, wir stellen es wieder ein für 2 Wochen oder 3 und dann geht es weiter und dann machen wir es wieder. Es gibt ja solche Modelle, die auch kritisiert werden, aber die gibt es ja, dass dann im Laufe dieser Zeit wir natürlich A, mehr digitale Werkzeuge und mehr Homeoffice-Lösungen zum Beispiel entwickeln müssen, aber B, dieses ganze, wie können wir es denn verhindern, wie können wir es denn digital verhindern, dass da zu viele Menschen sich miteinander anstecken, da hast du natürlich dann auch wieder diesen anderen Punkt, von dem wir vorhin geredet haben, nämlich Stichwort Privatsphäre, Stichwort, wie weit werden unsere Werte halten, wenn das wirklich zu einem Dauerzustand wird, was wir ja nicht hoffen.
Viele gesellschaftliche Fragen, die sich anhand der Corona-Entwicklung in Deutschland, in Europa, in der Welt ergeben. Wir werden in den kommenden Wochen weiter darüber reden müssen, weil es eben sehr viel zu verhandeln gibt. Soweit der Tag am 18. März 2020. Für Fragen und Feedback sind wir weiterhin per Mail erreichbar. dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Ann-Kathrin Büsker, sage danke fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund im Körper und im Kopf. Passen Sie auf sich und Ihre Mitmenschen auf. Danke und tschüss.